Wir dürfen jetzt Predigt hören. Ich finde es klasse, dass ihr da seid. Sommerferien, irgendwie ganz viele sind im Urlaub und ihr seid da. Schlaft heute nicht aus, sondern seid hergekommen, um die frühe Uhrzeit, um euch in die Sonne, in den Wind zu setzen. Wunderschön, danke. Und auch das andere, was ich immer wieder sage, wenn ich hier vorne stehe: Es ist ein wunderbarer Dienst, den man tun darf, wenn man hier vorne steht. Weil man sich vorbereiten darf, weil man ganz viel lernt, was man der ganzen Gemeinde danach nicht sagt, weil man die Verse kürzen muss. Ihr habt es gerade eben schon gemerkt, ich habe sehr, sehr laut gelacht, als der Thomas gesagt hat, ja, Kolosser 1,15 bis und dann halt so ein paar Verse. Das liegt daran, ich habe dem Thomas die Woche immer wieder geschrieben, bis wohin wir machen. Und es wurde mit jedem Mal, mit dem ich geschrieben habe, wurde es ein bisschen weniger, weil ich gedacht habe, das wird zu lang, das wird zu lang, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Damit machen wir heute weiter. Eine Begebenheit bei uns aus dem Kinderzimmer. So als Einstieg. An einem der letzten Morgenden hatten wir ein wunderbares, großes Glück. Meine Frau und ich durften, nachdem die Kinder schon aufgewacht waren, noch ein paar Minuten im Bett liegen bleiben. Und Kinder haben im Kinderzimmer gespielt. Und es wurde lauter und lauter. Wir konnten irgendwann jedes Wort verfolgen. Und dann kam eins der Kinder hergerannt. Ich nummeriere sie durch, damit es einfacher verständlich ist. Es geht aber nicht nach Geburtenreihenfolge. Kind 1 kommt rein. Mama! Papa! Ich habe Kind 2 jetzt schon so oft gesagt, dass ich das wieder haben will. Ich hatte das zuerst. Und ich will es wieder haben. Und ich habe es gesagt, dass ich es zuerst hatte. Ich habe gesagt, dass es meins ist. Und ich will es jetzt wieder haben. Dann geh mal zurück. Und sagt Kind 2, Papa hat gesagt, dass es dir das wiedergeben soll. Kind 1 rennt zurück ins Kinderzimmer. Papa hat gesagt, du sollst mir das wiedergeben. Und zack, war die Sache erledigt. Ist direkt zurückgegangen. Und im Prinzip ist es das, was wir heute mit Kolosser uns anschauen. Es geht um Autorität, darum, wie Autorität weitergegeben wird. Meine Kinder sind sehr, sehr schlau. Die wissen, dass ein anderes Kind ihnen gar nichts zu sagen hat. Da kann das andere Kind noch so viel Recht haben. Du hast Recht in dem, was du sagst, aber du hast mir nichts zu sagen. So, keine Autorität. Hast hier nichts zu melden. Die wissen aber auch, da gibt es jemanden, der hat Macht im klassischen Wortsinne. Wir nehmen wieder die Definition. Macht, etwas auch gegen den Willen des anderen durchzusetzen. Der hat Macht und damit eine gewisse Autorität. Und diese Autorität kann weitergegeben werden. Man kann jemanden senden mit dieser Macht, mit dieser Autorität, und dann kann der den anderen was erzählen. Das ist das, was wir letztes Mal uns angeschaut haben, als wir im Kolosserbrief unterwegs waren. Ja, wir hatten Paulus, und Paulus hat den Geschwistern in der Gemeinde gesagt, hey, so geht würdiger Wandel. Ja, verhaltet euch anständig, so geht würdig, so geht anständig, so geht ein Verhalten, das den Herrn glücklich macht. Und das darf ich euch sagen, weil er hat mir gesagt, dass ich euch das sagen darf. Das war der erste Punkt mit Autorität. Und dann haben wir uns angeschaut, was da denn für so ein Evangelium dahinter steckt. Und dann haben wir uns angeschaut, wie dieser würdige Wandel aussieht und dass dieser würdige Wandel aus einem gewissen Dank heraus passiert. Das ist der erste Teil, den wir uns angeschaut haben. Und dann geht es heute mit dieser Autorität weiter. Und heute schauen wir uns an die Autorität Christi. Welche Autorität hat Christus, dass er das auch von uns erwarten darf? Also ja, klar, wir haben uns angeschaut, was er für uns getan hat. Und aus Dank können wir das tun, sollten wir das tun. Aber welche Autorität hat Christus? Und das ist das, was wir uns heute anschauen. Wir lesen die Verse 15 bis 23 jetzt gleich. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Autorität, mit der Stellung, mit der Position, die Christus hat. Und im zweiten Teil dann mit seiner Auftrage. Paulus macht es hier wieder richtig gut. Er teilt das und er sagt, guck mal, das ist Christus, das ist die Position, die er hat, das ist die Autorität, die er hat, das ist die Gottheit, die er ist. Und guck mal, der hatte von Anfang an eine Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Ich habe am Anfang gedacht, man kriegt beides in einer Predigt hin. Dann habe ich dem Thomas wieder geschrieben und wieder geschrieben und wieder geschrieben. Wir machen heute Autorität und Stellung. Das reicht. So, bevor wir uns jetzt aber mit diesem Evangelium des Erstgeborenen beschäftigen, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, möchte ich noch beten. Danke dir dafür, Herr, dass wir uns bei so einem wundervollen Wetter versammeln dürfen, dafür, dass wir die Sonne haben, die es uns warm macht, dafür, dass wir den Wind haben, der uns nicht zu warm werden lässt, der so ein bisschen Frische schafft. Danke dafür, dass wir hier in dieser von dir geschaffenen Schöpfung uns mit dir, mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Ich mag dich bitten, dass du es aufschließt, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind, dass es deine Gedanken sind. Ich mag dich bitten, dass du schenkst, dass wir als Gemeinde etwas mitnehmen dürfen, dass es uns dient, dass es uns zu dir hinführt. Ich mag dich bitten, dass du deinen Segen schenkst jetzt für diese Predigt. Amen. Kolosser Kapitel 1, ich lese ab Vers 15. Oh, ich habe vorher noch eine Idee. Haha. Kolosser 1, ich lese ab Vers 15. Er, das ist Christus, von dem wir gerade eben gelesen haben, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne, Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat in ihm seinen Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn das All zu versöhnen. Auf ihn hin, indem er Frieden schuf, durch ihn, durch das Blut seines Kreuzes für alle Wesen, ob auf der Erde oder im Himmel. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und Feinde, deren Sinn auf böse Taten aus war, euch hat er jetzt mit sich versöhnt, in seinem sterblichen Leib, durch seinen Tod, um euch heilig, makellos und unbescholten vor sich hinzustellen. Wenn ihr nur dem Glauben treu bleibt, festen Grund habt, standhaft bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin sein Diener. Christus. Ganz, 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 ganz viel Christus. Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vers 15. Das ist so ein Vers, den liest man. Und den schaut man sich an, Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ja, klar. Erstgeborene vor aller Schöpfung, ja, klar. Den versteht man eigentlich ganz gut. Also die meisten Kinder werden wissen, welches Kind in der Familie jeweils das Erstgeborene war, das versteht man ganz gut. Dass Gott irgendwie vor der Schöpfung da war, versteht man auch ganz gut. Ein Ebenbild, so ein Spiegelbild, das versteht man eigentlich auch ganz gut. Und dass Gott unsichtbar ist, weiß man auch. So. Worüber soll ich denn dann jetzt noch predigen? Versteht man ja so einfach. Und das ist das, was ich an diesem kompletten Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, so schätzen gelernt habe. Alles, was da steht, ist unglaublich einfach. Ist ganz, ganz leicht. Und trotzdem entfaltet es eine ungemeine Tiefe. Eine ungemeine Tiefe. Ebenbild, das ist so das erste Wort, das einem da ins Gesicht springt, das Ebenbild. Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel reinschauen, dann lesen wir, dass es schon mal jemanden gab, der nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Lasst uns Menschen machen nach dem Bild, nach unserem Bilde. Das ist aber kein Ebenbild. Nach dem Bilde, da gibt es eine Vorlage und nach der bildet man etwas nach. Und ein Ebenbild ist das genaue Ding, das widerspiegelt. Ja? Wo der Mensch nur ein Zerrbild ist, ist Christus an dieser Stelle das Idealbild von Gott. Nicht nur Idealbild, sondern Gott selbst. Aber an dieser Stelle erstmal Idealbild. Warum brauchen wir an dieser Stelle erstmal die Einleitung, dass es denn ein Idealbild gibt von Gott, dass es denn ein Bild gibt? Ja, weil Gott unsichtbar ist. Soweit ist auch wieder wahrscheinlich den meisten irgendwie von sich aus klar. Und ich mag euch was aus dem Johannesevangelium vorlesen. Johannesevangelium Kapitel 1, der Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Da geht es um Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Und wieder, das ist irgendwie so klar. Das ist irgendwie so einfach. Ja, es ist logisch, niemand hat Gott je gesehen. Ich lese euch noch einen Vers, nochmal Johannesevangelium vor. Kapitel 14, Vers 9. Da spricht Jesus. Schon, bin ich richtig? 18. Nein, doch, ist richtig. Und Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Unsichtbar ist immer schwer für uns. Unsichtbar ist immer kompliziert, unsichtbar ist immer schwer. Das ist so, hat jemand von euch die unendliche Geschichte gelesen? Von Michael Ende? Ja, ein paar Finger gehen hoch. Das Nichts. Ja, da ist das Nichts. Man kann es nicht beschreiben, man kann es nicht sehen. Das ist nichts. Da ist einfach nichts, unsichtbar. Wir wissen nicht, was da ist. Das kann man nicht greifen, kann man nicht fühlen. Dann kommen wir Menschen immer her und sagen, ja, Gott ist wie Strom. Oder wie Wind, den sieht man nicht, aber man sieht dann, wie es wirkt. Ja, das ist richtig, aber es ist ein schwaches Bild. Dann wollen wir irgendwie ein starkes Bild haben. Und das führt dann dazu, dass die Menschen am Berg Sinai stehen und sagen, oh, wir könnten eigentlich ein bisschen Schmuck sammeln und mal so ein goldenes Kalb machen. Wir brauchen irgendwas zum Angucken, was man anfassen kann, was man greifen kann. Gott ist unsichtbar, das funktioniert nicht. Und dann kommt Christus. Auf einmal wird Gott anfassbar, Gott wird sichtbar, Gott wird spürbar. Wir können erleben, wie Gott sich verhält, wie Gott Dinge wahrnimmt, wie Gott zu Dingen steht, wie Gott über Dinge spricht. All das, was uns am Anfang irgendwie, ja, da gab es die 10 Gebote und da gab es Propheten, die immer was erzählt haben, aber so richtig Substanz? Nicht, dass die Propheten keine Substanz haben, bitte versteht mich da richtig. Aber was von Anfang bis Ende komplett Gott widerspiegelt, sein Wesen, seine Attribute, sein Dasein, haben wir erst in Christus. Da ist jemand, der sagt dem Wind, so, jetzt ist Ruhe. Und der Wind ist still. Da sagt jemand zu den Wellen, still. Und sie sind still. Da läuft jemand über das Wasser. Da macht jemand aus Wasser Wein. Lauter diese Dinge. Die Attribute Gottes, die wir sonst nur aus der Schrift kennen, werden sichtbar, werden erlebbar, werden mit einem Körper umgeben. Und wir fangen an, in Christus zu sehen, wie Gott ist. Wir können nachlesen, wie hat Gott in Situationen gehandelt, wie hat Gott in Situationen reagiert. Wenn da jemand was gesagt hat, was hat Christus dazu gesagt? Ja? Es wird sichtbar. Gott macht uns, Christus macht uns Gott sichtbar, 1:1, als Idealbild, als Abbild, als Ebenbild. Er ist derjenige, der Gott sichtbar macht. Und wenn man ein kleines bisschen weiterschaut, in Kolosser 2, Vers 9, wir haben gerade eben schon einen Vers gelesen mit der Fülle, aber Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Christus ist die ganze Fülle Gottes. Und er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene ist wieder so ein Wort, das ist uns erstmal ganz klar. Erstgeborene, er ist halt der Erste. So. Und damit habt ihr den ersten Kernpunkt schon verstanden. Er ist der Erste. Das werde ich später im Fazit tatsächlich auch einfach nochmal ganz genau sagen. Er ist der Erste. Er ist vor der Schöpfung. Der Erste. Und damals beim Erstgeborenen war es so, der Erstgeborene bekommt einen doppelten Anteil. Ja? Also, wenn ihr drei Kinder seid und der Papa stirbt, dann hätte damals der Erstgeborene, man hätte das Erbe durch 4 geteilt und der Erstgeborene hätte 2 Teile bekommen und die anderen beiden jeweils einen Teil. Der Erstgeborene bekommt einen doppelten Anteil. Warum? Naja, auf der einen Seite ist das eine gewisse Vorrangstellung. Der Erstgeborene ist der Erstgeborene, der ist der Erste, deswegen kriegt er mehr. Punkt. Das kann man gerecht finden oder nicht. War so. Mit der Vorrangstellung kommt aber was anderes noch mit. Mit der Vorrangstellung kommt eine Verantwortung mit. Der Erstgeborene wird dann das neue Haupt der Familie. Der Erstgeborene wird auf einmal zum Kümmerer. Der hat die Verantwortung für die Familie und muss sich um die Familie jetzt kümmern. Der kriegt mehr. Er hat eine Vorrangstellung über die anderen, weil er wird jetzt zum Haupt über die anderen eingesetzt. Er ist jetzt das neue Haupt der Familie. Er muss sich aber auch kümmern. Das ist der Auftrag, den er bekommt, der Erstgeborene. Ich habe euch vorher gesagt, wir schauen uns das hier an, Verse 15 bis 18, 19. Da geht es um die Position, die Christus hat. Und danach kommt der Auftrag. Und beim Auftrag sehen wir dann ganz, ganz schnell, wie dieses Kümmern denn aussieht bei Christus. Und der zweite wichtige Punkt, er ist geboren. Dieses Geboren kann an dieser Stelle nicht überbetont werden. Er ist geboren. Da steht nicht erst geschaffen. Christus wurde nicht geschaffen. Es gibt Denominationen oder Sekten, nennt es wie ihr wollt, die das sagen. Die verkünden einen Christus, der geschaffen wurde. Der wurde als erstes geschaffen, also dann halt die anderen Sachen. Aber er wurde geschaffen. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ja, wir lesen dann gleich, denn in ihm wurde alles geschaffen. In ihm wurde alles geschaffen. Wenn in ihm alles geschaffen wurde, muss er vor allem da gewesen sein. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wie funktioniert in so einem Zusammenhang Geburt? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nicht begreifen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe in schlaue Kommentare reingeschaut. Das hat mir geholfen. Die wissen es auch nicht. Der schönste Kommentar war, den ich dazu gelesen habe, von einem Herrn Jansen übrigens geschrieben. Aber einem Jansen mit S, also nicht unserem. Und das in den späten 70ern. Aber davon abgesehen, der hat geschrieben, der Geburtsprozess, in dem Christus geboren wurde, kann mit menschlichem Verstand nicht erklärt werden. Und damit war das Wort für ihn abgehackt. Das fand ich gut. Inwiefern da geboren heißt, ich weiß es nicht. Muss ich, glaube ich, aber auch nicht verstehen. Wichtig ist, er ist nicht der Geschaffene. Er ist vor der Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen. Im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. In ihm ist alles geschaffen. In ihm ist alles geschaffen. Und das liest man so und man denkt sich, Gott, Vater, der Schöpfer? Nochmal zurückblättern. Ganz am Anfang der Bibel. Wenn ihr eine dabei habt, schlagt mal auf Genesis oder 1. Mose, je nachdem, was bei euch oben drin steht. Ihr könnt quasi auch die Bibel zuklappen und dann links aufklappen, dann ganz am Anfang. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang. Ja, am Anfang der Bibel steht Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde eine Feste inmitten des Wassers. Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel. Gott sprach, es sollen Lichter werden. Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigen Wesen. Gott sprach, die Erde bringe Lebewesen hervor. Gott schuf den Menschen als sein Bild, danach seinem Bild. Gott sprach, seht, ich gebe euch alles Kraut auf der ganzen Welt. All diese Dinge. Gott spricht, Gott schafft, Gott tut. Jetzt haben wir ja irgendwie immer gesagt, Gott Vater ist der Schöpfer. Ist das falsch? Steht hier doch ja. In ihm ist alles geschaffen. Wohlgemerkt, alles. Himmel, Erde, sichtbar, unsichtbar, Throne, Herrschaft, Mächte, Gewalten, alles durch ihn, auf ihn hingeschaffen. Wenn man nicht sicher ist, schauen wir uns einfach mal die anderen Stellen an. Muss ja noch mehr dazu geben. Schlagen wir mal auf Korinther. 1. Korinther. Wir schauen ins Kapitel 8 und lesen den Vers Nummer 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem her alles ist und wir auf ihn hin, also wir sind auf ihn hin, von dem her alles ist dieser Vater und einen Herrn Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Von ihm, durch ihn. Also, Gott Vater, von ihm, Gott Sohn Christus, durch ihn. Von durch. Braucht mehr Stellen. Verstehe nicht, brauche ich mehr Stellen. Ich gehe nochmal ins Johannesevangelium. Durch und von. Merken wir uns, Johannesevangelium. Kapitel 1. Vers 1, im Anfang, kommt das bekannt vor, im Anfang war das Wort, der Logos, und das Wort war bei Gott, das Logos, der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos, das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch ihn oder durch das Wort, ja, durch ihn, den Logos oder das Wort geworden und ohne es ist auch nicht eins geworden, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Logos im alttestamentlichen Sinne, Geist, ja, aber auch Offenbarung, ganz, ganz oft als Wort für Gott verwendet. Christus. Im Anfang war Christus bei Gott. Im Anfang, vor der Zeit, ganz wichtig, wieder vor der Zeit, waren Christus und der Vater schon eins. Und wieder durch das Wort, durch Christus wurde etwas. Durch und von. Wir beschäftigen uns gerade ziemlich viel mit Immobilien. Und ich habe nur ein echt schlechtes Bild für euch. Ich habe lang gesucht, aber ich habe nur ein echt schlechtes Bild. Aber ich hoffe, dass es so ein bisschen was veranschaulicht. Überlegt euch mal einen Architekten, der sich selber ein Haus baut. Der setzt sich hin und der plant alles, der bestimmt alles. Wie dick sind die Wände, welche Fenster kommen rein, welcher Boden, welcher Wasserhahn, wie wird alles gemacht? Der macht den perfekten Plan für sein perfektes Haus. Und dann sagt er, lieber Baumeister, bau mir das. Dann kommt der Bauarbeiter und baut das Ding. Wem gehört denn jetzt das Haus? Es ist das Haus von dem Architekten. Ja, ich weiß, das Haus des Architekten, aber ich brauche an der Stelle das von. Das Haus von dem Architekten. Aber es ist geschaffen durch den Baumeister. Von durch. Kann der Baumeister alleine ein Haus bauen? Klar. Wird es so perfekt? Nein. Nur wenn die zwei als eins agieren, miteinander, zusammen, kann das perfekte Haus entstehen. Nur dann. Und es ist das Haus, wem gehört's? Von dem Architekten. Wer hat es sich überlegt? Der Architekt. Wer hat beschlossen, wie alles sein soll? Der Architekt. Von ihm ist es. Er hat sich's ausgedacht, er hat den Plan gemacht. Aber es wurde durch die Hände des Handwerkers geschaffen, von und durch. In ihm wurde alles geschaffen. Durch ihn. Durch ihn und auf ihn hin. Dieses auf ihn hin ist übrigens auch wunderschön. Hat jemand von euch eine neue Genfer Übersetzung dabei? Ja, es ist windet. Was frage ich? Die neue Genfer übersetzt an der Stelle ganz, ganz schön. Und alle Schöpfung hat ihn zum Ziel. Das Ziel der Schöpfung. Wir haben es vorher, haben wir es gesungen. Unser Ziel ist dein Lob. Alle Schöpfung, alles, was geschehen und geschöpft wurde, ist auf ihn hin, mit ihm als Ziel geschaffen worden. Was denn? Ja, alles Sichtbare auf dem Himmel und auf der Erde, alles Unsichtbare im Himmel und auf der Erde. Alle Throne, alle Herrschaften, alle Mächte, alle Gewalten. Übrigens, wenn wir das hier lesen mit den Mächten und Gewalten und dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren, erinnert uns ein bisschen an Römer 8 wahrscheinlich. Kommen wir auch später nochmal vorbei. Christus war vor der Zeit und er hat alles geschaffen. Und wenn alles durch ihn geschaffen wurde, jetzt sind wir wieder bei dieser erstgeborenen Geschichte, wenn er vorher da war, wenn er es geschafft war, wer hat dann die Macht drüber? Wer kann bestimmen, was damit passiert? Er? Wenn wir jetzt gerade hier an die negativen Sachen denken, ja, diese Mächte, die Gewalten, die Herrschaften, das Unsichtbare, die Sachen, die uns so ein bisschen mit Unbehagen erfüllen. Wer herrscht drüber? Christus, er hat's gemacht. Wer kann eine Bombe entschärfen? Das ist der, der sie gebaut hat, oder? Der kennt sie ja, der hat sie ja gemacht. Der hat die Macht drüber. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und alles ist durch ihn geschaffen und er hält alles in der Hand. Und an der Stelle gehe ich jetzt doch kurz mit euch in Römer. Kapitel 8. Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Er hat alles in der Hand. Er hat die Gewalt über alles. Er hat die Vorrangstellung vor allem. Habt keine Angst. Es ist mit ihm zum Ziel geschaffen worden. Er ist das Zentrum, wie wir es vorher gesungen haben. Und es ist eine harte Erkenntnis. Es ist eine sehr, sehr harte Erkenntnis, ganz besonders für mich. Kurzer Ausflug in die Wissenschaft. Wenn das Universum unendlich ist, heißt es, es geht links von mir unendlich weit weiter, rechts von mir, da hinten, unendlich weit weiter, da lang geht es unendlich weit weiter und nach hinten geht es auch unendlich weit weiter. Wenn es in alle Richtungen von mir aus gleich weit, nämlich unendlich weit weiter geht, heißt es, ich bin doch das Zentrum des Universums, oder? Ihr lacht. Das scheint nicht ganz richtig zu sein. Aber es ist ein vertrauter Gedanke. Und so ein vertrauter Gedanke, so ein ich-zentrierter Gedanke, der führt manchmal zu komischen Dingen. Wir machen noch kurz mit diesem Mittelpunkt des Universums weiter. Kennt ihr das Wort Sonnenaufgang? Ne? Kennt ihr? Sonnenuntergang, kennt ihr auch, oder? So. Alle schauen mich an wie ein Auto. Natürlich kennen wir das. So. Ja, aber ist doch falsch. Warum benutzt ihr das? Wir wissen doch jetzt echt schon seit ein paar Jahren, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, dass die Sonne sich nicht um uns dreht, sondern dass wir uns um die Sonne rumdrehen. Also geht die Sonne nicht auf, wir haben nicht Sonnenaufgang, sondern wir haben eigentlich Erd in Richtung Sonne-Drehungszeitpunkt und Erde von Sonne-Wegdrehungszeitpunkt. Keine Ahnung, man müsste sich halt was Genaueres dafür einfallen lassen, was vielleicht auch ein bisschen leichter von den Lippen geht, aber alle sagt ihr Sonnenaufgang, das ist falsch. Ihr wisst's doch. Was haben wir mit Kopernikus gemacht, nachdem er es mathematisch bewiesen hat? Hat sich für ihn nicht gelohnt, dass er da drauf gezeigt hat und gesagt hat, hey, ihr seid alle Idioten, ihr sagt das falsch. Das ist ein einfacher Glaube. Wenn ihr irgendwo hingeht, ihr habt euch immer dabei. Überall habt ihr euch dabei. Seit ihr geboren wurdet, habt ihr euch immer dabei. Es ist ganz normal, dass ihr euch als das Zentrum eurer Welt seht. Ja? Ihr fahrt auf der Straße und einer nimmt euch die Vorfahrt. Jetzt muss der mir die Vorfahrt nehmen. Vollkommen gleichgültig, was auf der ganzen restlichen Welt auf allen anderen Straßen gerade noch passiert. Für euch ist nur dieser Moment wichtig. Ich-Bezogenheit. Ich darf hier vorne davon reden. Ich bin einer der Schlimmsten, was das betrifft. Ich, meiner, mich, mir, wunderbare Lieblingswörter. Ich bezogen. Ich, meiner, mich, mir. Alles hat irgendwie mit mir zu tun, oder? Alles hat irgendwie mich als Zentrum. Geht doch immer irgendwie um mich. Wenn mir irgendwas passiert, was Gutes, was Schlechtes, was Schönes, was nicht so Schönes, geht doch immer um mich. Ist ja mir passiert. Ist ganz klar, dass ich irgendwie mich selber im Zentrum sehe. Dass ich mich selber irgendwie als das Ding sehe, worum es geht. Wenn in ihm alles geschaffen wurde, wenn durch ihn alles geschaffen wurde, wenn auf ihn hin mit ihm als Ziel alles geschaffen wurde und ich geschaffen bin, um wen geht's denn dann? Um wen sollte es gehen? Wer ist denn Zentrum? Bei mir, bei dir im Leben. Wer ist denn Mittelpunkt bei dir, bei mir im Leben? Drehst du dich um die Sonne oder dreht sich die Sonne um dich? Ich nehme jetzt eine Formulierung, die wir alle sehr, sehr gerne haben, die ich unglaublich gerne habe, die auch goldrichtig ist. Und ich überspitze sie jetzt ein bisschen, um auf was hinzuzeigen. Ja? In deinem Leben, wie sieht denn das aus? Ist Christus für dich am Kreuz gestorben? Oder ist Christus am Kreuz gestorben und lässt dich daran teilhaben? Geht es um dich oder geht es um ihn? Ich wünsche euch allen, dass Christus für euch gestorben ist. Dass ihr das für euch annehmt, dass ihr das glauben könnt, dass ihr das wirklich im Herzen tragt, dass ihr das auch wissen dürft, er ist für euch gestorben. Wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich euch das jetzt. Er ist für dich gestorben, ist er. Aber in der Überspitzung, um wen geht's? Geht's um dich oder geht's um ihn? Ja, er hat's für dich getan, ja, ohne jeden Zweifel. Aber hat er es getan, weil du halt das Zentrum bist und man dann halt auch mal was für das Zentrum des Universums tut? Oder hat er es getan, weil er das Zentrum des Universums ist? Weil er derjenige ist, auf den alles hin ausgerichtet ist? Weil er das Ziel aller Schöpfung ist? Und weil er den Auftrag hat, Vergebung und Versöhnung zu schaffen? Das ist der Auftrag, den wir vorher schon gelesen haben. Ja? Ab Vers 20. Durch ihn das All zu versöhnen, auf ihn hin, indem er Frieden schuf, durch ihn, durch das Blut seines Kreuzes für alle Wesen, ob auf Erden oder im Himmel. Das ist sein Job. Das ist seine Auftrage. Auf dieses Ziel hin ist alle Schöpfung geschaffen worden. Für ihn. Durch ihn. In ihm. Nicht andersrum. Christus ist vor allem zeitlich, Erstgeborene vor aller Schöpfung, hierarchisch, ja, der Erstgeborene als Haupt, und durch ihn besteht auch alles. Vers 17, er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und dieses Bestand ist wieder so ein leichtes Wort, oder? Bestand. Kann man was damit anfangen? Mich hat es an IT-Betrieb erinnert. In IT-Teams hast du meistens ein paar Softwareentwickler und dann hast du ein, zwei Betriebsbären. Und solange alles läuft, dann wundert man sich immer so ein bisschen über die Betriebsbären oder Opsler, das kann man auch sagen, das sind die, die Operations machen, die eben den Betrieb machen, die den Bestand sichern. Und da wundert man sich immer so ein bisschen, was die eigentlich tun. Und wenn die dann mal in den Urlaub gehen, dann weiß man's. Ja? Die Entwickler, die schaffen neue Software und coden da coole Zeilen und dann kommen Dinge raus und die Software kann Dinge und bei den Betriebsbären sieht man nie so wirklich, was die tun. Wenn sie in den Urlaub gehen, bricht alles zusammen. Uns funktioniert nicht mehr. Keiner weiß, wo man hingreifen muss. Keiner weiß, was die einzelnen Teile zusammenhält. Keiner weiß, warum irgendwo was umfällt. Keiner weiß, warum irgendwas kaputt geht. Dinge gehen kaputt. Ihr fahrt ein Auto. Ihr kennt das. Was muss man denn für den Bestand des Autos tun? Tanken, Öl, hin und wieder mal zur Inspektion, Schrauben nachziehen, keine Ahnung, Reifen hin und wieder tauschen, ja, wenn das Metall durchkommt spätestens, solche Sachen. Ja. Wenn man das nicht tut, was passiert dann? Blöd, ne? Die wenigsten Dinge bestehen durch sich, aus sich selbst heraus einfach dauerhaft. Ja. Selbst so ein Stein. Wenn ihr den Stein hinlegt, und euch nicht um den Stein kümmert, wartet mal eine Million Jahre ab und guckt, wie es dem Stein dann geht. Ihr wisst gar nicht, was Regen ist der größte Feind von Steinen. Wasser generell. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ihr bekommt die Idee, ja? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und da gibt es einen wunderbaren Vers dazu. Jetzt muss ich hier meine Klemmerchen wegmachen. Ich mag euch einen Vers aus dem Hebräerbrief vorlesen. Hebräer 1, ich lese den Vers 3. Er, Christus, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist, der das All trägt mit dem Wort seiner Macht, der Reinigung von den Sünden geschaffen hat, er hat sich zu Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt, weit erhabener geworden als die Engel und so weiter und so fort. Der das All mit dem Wort seiner Macht trägt. Er, der das All trägt. Wir haben vorher in Römer reingeschaut und ich habe euch gesagt, habt keine Angst. Und das mag ich an der Stelle nochmal sagen und nochmal deutlich machen. Meine Frau ist neulich an mir dran hochgesprungen und ich habe sie gefangen und ich habe ein bisschen geächtzt. Und dann hat sie mich ganz vorwurfsvoll angeschaut und hat mich gefragt, ob sie zu schwer für mich ist. Geht noch. Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr mit euren Nöten, euren Ängsten, euren Sorgen zu schwer seid, keine Sorge. Christus trägt alles. Er trägt die ganze Schöpfung. Er trägt das All. Er trägt das Universum. Er trägt alles. Und wenn er das alles tragen kann, wenn er das alles tragen kann, wenn er so stark ist, dann lasst euch von mir versprechen, das kriegt er auch noch getragen. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, deine Probleme, das, was dich herausfordert, das, was dich fertig macht, das kriegt er auch noch getragen. Kann er. Und wir haben vorher in Römer reingeschaut und diesen wunderbaren Vers am Ende des 8. Kapitels gelesen. Da gibt es aber noch einen zweiten wunderschönen, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner Entscheidung berufen sind. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage nicht, dass es unkompliziert ist. Ich sage nicht, dass es irgendwie easy ist. Ich sage nicht, dass wenn es gerade schwer ist, dass dann Christus rausspringt und dich raushebt, weil er es kann. Ja, er kann's. Aber das heißt nicht, dass er das tut. Er hat alles in der Hand. Er kann das komplette Universum erhalten. Und er wird auch dich erhalten. Er wird dich tragen. Du bist nicht zu schwer. Aber er wird Dinge geschehen lassen. Auch bei dir, auch in deinem Leben. Aber nicht, um dich zu ärgern. Nicht aus Gehässigkeit. Nicht, um danach zu sagen, ha, habe ich ja gleich gesagt. Nein. Ich kann dir auch nicht mal sagen, warum er es macht. Ich weiß nur, er tut es in Liebe. Und es ist wirklich zu deinem Besten. Auch wenn es nach einer unglaublichen, doofen Floskel klingt. Auch wenn es nach was Profanem klingt. Wenn da jemand sitzt und nicht mehr kann und man dann sagt, ja, aber es dient ja alles zu deinem Besten. Ja, ich weiß, es klingt blöd. Es klingt blöd. Ich weiß. Aber wenn er das Universum tragen kann, wenn er das Universum halten kann, wenn er versprochen hat, dass er dich tragen wird, wenn er versprochen hat, dass es... Wenn er versprochen hat, dass er es gut mit dir meint, dann darfst du das glauben. Du darfst darauf vertrauen. Du bist nicht zu schwer. Hab keine Angst. Und hier ist so ein Punkt, an dem man ein wunderbares Zwischenfazit ziehen kann, von 15 so bis 17. Jesus ist Erstgeborener im Anfang, er ist vor allem. Er ist über allem, weil die Schöpfung ist durch ihn und er hat diesen Vorrang, weil er der Erstgeborene in der Schöpfung ist. Und er ist der Erhalter von ihm. Er hat alles in der Hand, er trägt alles, auch wenn es durch den Sündenfall so ein kleines Problem mit der Beziehung gibt und da einiges kaputt gegangen ist. Das ist das, was wir bisher jetzt gemacht haben. Und ich habe euch gesagt, wir beschäftigen uns heute mit der Position. Ich habe euch jetzt die Autorität, die er hat, erstmal gegeben. Und jetzt mag ich euch die Position, die er hat, geben. Vers 18. Er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen. Er ist das Haupt des Leibes. Und es ist wieder so ein unglaublich einfaches Bild. Ein unglaublich einfaches Bild, das eine gewisse Tiefe aber mit sich bringt. Was passiert, wenn man dir den Kopf abschlägt? So. Eine untrennbare Einheit. Kopf und Körper. Untrennbar miteinander verbunden. Wenn man hier die Beziehung kaputt macht. Tod und Verderben. Das funktioniert nicht. Geht nur miteinander. Entschuldigung, Schatz, ich habe dir Thomas Zettel verloren, als ich den... Untrennbare Einheit. Nicht teilbar. Geht nicht. Und das nächste Ding, womit ich euch beweisen kann, dass es so ein einfaches Bild ist, das Haupt herrscht. Falls ihr glaubt, ihr herrscht über euren Körper und es tut nicht das Hirn in euch, lasst doch mal einen Wettbewerb machen. Hört doch mal auf zu atmen. Beweist mir mal, dass ihr die Herrschaft über euren Körper habt und dass es nicht euer Gehirn ist. Wieso atmet ihr denn alle noch? Okay, ich mache es ein bisschen einfacher. Lasst doch mal das Herz kurz aufhören zu schlagen. Einfach mal, müsst ja nicht lange. Einfach nur kurz, um mal zu demonstrieren, dass ihr das Sagen habt. Immer noch keiner umgefallen. Gut. Das Haupt herrscht. Das Haupt hat Macht. Das setzt sich gegen Widerstand durch. Ihr könnt jetzt versuchen, aufhören zu atmen. Und das könnt ihr noch eine gewisse Weile steuern. Und irgendwann wird es einen Reflex geben und ihr macht... Macht. Gegen Widerstand durchsetzen. Etwas gegen Widerstand durchsetzen. Und das Haupt sorgt sich auch für euch. Das meldet sich und sagt, hey, der Abgrund, vor dem du da stehst, der geht ziemlich tief runter. Gesunde Angst, mach doch mal einen Schritt rückwärts. Nur so, sicherheitshalber. Das Haupt sorgt für euch, das sagt, hey, Bauch gerade ziemlich leer. Schieb doch mal was nach. Bist den ganzen Tag gerannt, hast viel geschwitzt, trink doch mal was. Ist jetzt mal wieder Zeit. Merkst du, trockener Mund? Komm, Schütt mal ein bisschen was nach. Das Haupt sorgt. Und das Coolste an diesem Haupt, unser Haupt, Christus, der ist da. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein cooles Haupt. Also, er ist das Haupt der Gemeinde. Ich habe das jetzt vorausgesetzt, dass ihr das wisst. Ich mag es euch aber noch sagen, was ist eine Gemeinde? Ja, Gemeinde, Versammlung der Gläubigen. Wir hatten es vorher schon vom Berg Sinai. Unten war das Volk. Oben in der Wolke die Herrlichkeit des Herrn. Damals unsichtbar. Das war schwer. Dann hat man sich halt so ein Kalb gemacht. Dann gab es immer wieder weitere Fehler. Und irgendwann hat der Herr gesagt, nee. Und hat sie zerstreut. Kurze Wiederholung. Ewald, vor zwei Wochen hat er hier von den 12 Jüngern in Matthäus gepredigt, wo Jesus kommt und dann sich 12 nimmt und quasi das Volk wieder versammelt unter ihm als Haupt. Wunderschöne Bilder im Alten und im Neuen Testament. Gemeinde als geistlicher Organismus. Oben das Haupt, das ist Christus, und unten drunter Glieder alle Gläubigen. Alle Wiedergeborenen seit Pfingsten. Das ist Gemeinde. Und diese Gemeinde hat in Christus ihren Ursprung. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Haupt der Gemeinde, er ist der Ursprung. Wieso ist denn jetzt Christus der Ursprung der Gemeinde? Naja, wenn Gemeinde die Gläubigen sind, dann brauchen wir irgendwas, was wohl mit Glaube zu tun hat. Und dann schauen wir mal raus, Erstgeborene aus den Toten. Aus den Toten, Auferstehung. Ich blätter mal kurz mit euch in den 1. Petrus rein. Falls ihr noch einen Hebräerzettel drin habt, dürft ihr gerne weitergehen zum 1. Petrus. 1. Petrus, wir gehen ins 1. Kapitel, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns Gläubige, in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist. Für euch. Ohne Auferstehung keine Wiedergeburt. Ohne Wiedergeburt kein neues Leben. Ohne neues Leben keine Versammlung der Wiedergeborenen, keine Gemeinde. Christus ist der Erstgeborene der Gemeinde, weil er durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, dadurch, dass er den Tod überwunden hat, Gemeinde geschaffen hat, gebaut hat. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Andersrum. Christus, der Erstgeborene, der Gemeinde gebaut hat. Das ist die Position, die Christus hat. Vers 19 steht dann drin, dass die Fülle Gottes in ihm ist. Wir haben es vorher, haben wir den aus dem zweiten Kapitel gelesen. Hier in Vers 19 steht es auch nochmal drin. Die Fülle. Hier muss ich hin. Ich lese es euch gleich vor. Ich muss nur dem Wind Herr werden. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm, in Christus, wohnen zu lassen und durch ihn das All zu versöhnen und auf ihn hin, indem er Frieden schuf, durch ihn, durch das Blut seines Kreuzes für alle Wesen, ob auf der Erde oder im Himmel. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und Feinde, deren Sinn auf böse Taten aus war, euch hat er jetzt mit sich versöhnt, in seinem sterblichen Leib, durch seinen Tod, um euch heilig, makellos und unbescholten vor sich hinzustellen. Wenn ihr nur dem Glauben treu bleibt, festen Grund habt, standhaft bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin sein Diener. Gottes Attribute, die in Christus sichtbar werden, die in Christus wohnen, diese Fülle an Liebe, diese Fülle an Vergebung, an Gnade, auch an Autorität, die ist deswegen in Christus erschienen, die ist deswegen in Christus abgebildet worden. Nicht, weil er es halt konnte. Nicht, weil er morgens aufgestanden ist und Lust dazu hatte. Sondern weil er einen Auftrag hat, Versöhnung für dich am Kreuz zu schaffen. Für dich. Nicht, weil du das Zentrum bist, aber weil er dich liebt. Weil er gnädig ist. Diese Fülle ist der Grund, warum wir Auferstehung und Ostern so sehr feiern. Warum wir Himmelfahrt so feiern. Warum uns das so sehr freut, weil er Gemeinde baut, in sich, durch sich. Weil er derjenige ist, der Glauben schenkt. Und das ist das Evangelium des Erstgeborenen. Amen. Ich fände es schön, wenn noch zwei oder drei beten würden. Ich würde den Abschluss machen. Mächtig, wie wundervoll bist du. Wie wunderbar ist das, was du alles geschaffen hast. Und wie viel großartiger ist es, dass du uns liebst, dass du das für uns getan hast, dass du vieles für uns möglich machst, was ohne dich, dass du alles für uns möglich machst, was ohne dich nicht ginge, dass du uns rausliebst aus unserer Sünde, aus unseren Vergehungen, aus unserer Schuld, dafür, dass du für uns eine Hoffnung bereithältst und dafür, dass du alles so wunderbar gemacht hast. Ich mag dich bitten, Herr, dass du schenkst, dass wir deine Position wirklich verstehen dürfen, dass wir sie im Herzen tragen dürfen, dass wir nie vergessen, dass du das Zentrum bist, dass wir uns um dich drehen sollten und dir in unserem, dass ich dir in meinem Leben den Platz gebe, den du verdient hast. Amen. Amen.